Hörgedeck, der Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Welcher kleine Abenteurer hat sich nicht schon mal gefragt, wie es wäre, seinen eigenen Löwen im Garten zu halten? Oder vielleicht sein eigenes Krokodil? Aber gleich 14 Krokodile? Dafür fehlte mir als Kind die Fantasie, bis ich vor vielen Jahren Karl-Heinz Vogt kennenlernte. Er lebt in Brandenburg und hält 14 Krokodile im heimischen Garten. Warum er das tut und wie das geht, darüber spreche ich mit ihm später in dieser Folge. Exotische Tiere haben die Menschen aber schon immer begeistert. Und an Königshöfen hatte man auch die finanziellen Mittel, um sich welche anzuschaffen. Bei Tierhaltung an Königshöfen denken wir vor allem an Pferde als gepanzerte Schlachtrösser, vielleicht auch an Jagdhunde oder Greifvögel, weniger an Löwen oder Elefanten. Aber auch die spielten im ausgehenden Mittelalter bereits eine große Rolle, und zwar nicht nur am Hof Ludwigs des 14., sondern auch und gerade bei den Habsburgern. Darüber unterhalte ich mich gleich, unter anderem mit einem Zoohistoriker, ja, sowas gibt es wirklich, und mit einem Experten für Heraldik, also Wappenkunde, der uns etwas über die Bedeutung von Wappentieren erzählen wird. Und eines kann ich euch schon mal verraten, es wird ein sehr ungewöhnliches Tier darunter sein, von dem ihr sicherlich nicht gedacht hättet, dass sich jemand früher so eines als Symbol auf seinen Schild gemalt hätte. Wir haben in dieser Folge also einiges vor. Mein Name ist Till Kronsfurt und ihr hört Hörgedeck, den Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz. Diesen Podcast produzieren wir begleitend zur rheinland-pfälzischen Landesausstellung Die Habsburger im Mittelalter, Aufstieg einer Dynastie. Meine erste Gesprächspartnerin ist Monika Kiegler-Grinsteidl. Sie ist eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung Des Kaisers schönste Tiere, die bis Juni 2020 in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien zu sehen war. Wien spielt übrigens deshalb für unsere heutige Folge so eine große Rolle, weil sich dort bis heute der älteste Zoo der Welt befindet. Hallo Frau Kiegler-Grinsteidl.
Guten Morgen.
In Ihrer Ausstellung haben Sie sich mit exotischen Tieren am Wiener Hof in der frühen Neuzeit beschäftigt. Welche exotischen Tiere gab es denn da so?
Ja, das, was wir so wissen aus zeitgenössischen Berichten, ist, dass zum Beispiel in der Schönbrunner Menagerie von der Zeit ihrer Gründung 1752 bis ca. 1850 130 Arten unterschiedlicher Säugetiere und 231 Arten von Vögeln gezeigt wurden. Das waren natürlich nicht nur exotische Tiere, sondern auch heimische Tiere. Unter den exotischen Tieren zählte natürlich schon der Elefant aufgrund seiner Größe zu den Stars. Sehr beliebt waren aber auch Raubkatzen wie Tiger und Löwen oder Affen und Vögel.
Wie wurden diese Tiere denn gehalten?
Seit dem 16. Jahrhundert hielt sich ein großer Teil der europäischen Monarchen, so auch die Habsburger, eigene Menagerien mit exotischen Tieren. Bereits 1552 brachte der spätere Kaiser Maximilian, der in Spanien die Schwester von Philipp II. Geheiratet hatte, den ersten Elefanten nach Wien, der ihm von Philipp II. Geschenkt wurde. Um für den Elefanten eine adäquate Unterbringung zu schaffen, errichtete er in Schloss Kaiser Ebersdorf, das befindet sich im heutigen 11. Wiener Gemeindebezirk, die erste Menagerie auf Wiener Boden. 1563, 10 Jahre nach dem plötzlichen Tod des ersten Elefanten, kam der zweite Elefant nach Wien und der hat bis etwa 1577 in Kaiser Ebersdorf gelebt. Dort haben natürlich nicht nur Elefanten gelebt, sondern auch andere Tiere, darunter auch viele exotische Tiere, wie eben schon erwähnt, auch Raubkatzen und Affen, Vögel und ähnliches. Kaiser Ebersdorf war die Heimstatt der Menagerie des Wiener Habsburger Hofes bis zur Gründung von Schloss Neugebäude, auch im heutigen 11. Wiener Gemeindebezirk gelegen, wo die Tiere dann 1607 hinübersiedelten. Mit der Gründung dann des Tiergartens Schönbrunn, 1752, heute der älteste Tiergarten der Welt, fanden die kaiserlichen Tiere dann in Wien einen bleibenden Aufenthaltsort.
Weil Sie Löwen und Elefanten gerade erwähnen, kommt mir die Frage, warum ausgerechnet diese Tiere? Dienten sie der Repräsentation oder vielleicht dem Beeindrucken von Gästen?
Am Elefanten oder auch an den Raubkatzen kann man das ganz gut festmachen. Nicht? Natürlich waren exotische Tiere wie ein Elefant oder auch ein Löwe, haben einen stark repräsentativen Charakter gehabt. Nicht? Also sie waren auch eine Demonstration von Macht.
Wenn man exotische Tiere gehalten hat, woher wusste man denn, wie man diese adäquat behandelt?
Das ist, naja, das ist natürlich, es war ein Lernprozess, nicht? Also gewiss nicht von Anfang an. Viele der exotischen Tiere veränderten auf den langen Transportwegen und oft haperte es auch in den Höfen bei der Pflege und Hege, weil man einfach eben, wie ich schon gesagt habe, nicht viel über die Tiere wusste. So starb der erste Elefant, der, wie ich schon erwähnt habe, im April 1552 nach Wien gekommen ist, bereits eineinhalb Jahre später, 1553. Oder eine sehr tragische Geschichte. Wir wissen, dass ein Geschenk vom ägyptischen Vizekönig für den Kaiser von Österreich, eine Giraffe, die 1828 nach Wien kam, auch ein knappes Jahr nur gelebt hat. Sie musste die letzte Zeit, die sie in der Schönbrunner Menagerie verbrachte, liegend verbringen. Sie litt unter Koliken, magerte ab und ist dann ganz elendiglich gestorben. Da hat man zum Beispiel herausgefunden bei der Obduktion, dass einige Rippen und beide Hinterbeine gebrochen waren. Und da sieht man etwas, was auch ein großes Problem war in der Zeit. Und das waren die langen Transportwege. Nicht? Also zum Beispiel, wenn man nun jetzt wieder das Beispiel der Giraffe hernimmt, die wurde in Ägypten, also über Alexandrien, kam die nach Venedig, ist dann in Venedig über den Landweg, also 2 Monate lang, bis nach Wien geschafft worden. Sie ist natürlich das nicht alles selbst gegangen, anders als der Elefant, der selbst gehen musste. Auf diesem langen Transport muss sie sich wohl verletzt haben und das hat dann auch mit dazu geführt, dass sie verstorben ist, weil man diese Verletzung auch nicht erkannt hat.
Über den Elefanten, der nach Wien gelaufen ist, werden wir heute auch noch mehr erfahren. Aber zurück zu Ihrer Ausstellung. Die hieß ja des Kaisers schönste Tiere, aber eigentlich sprechen wir von mehreren Kaisern. Welcher Kaiser hatte denn die exotischsten Tiere?
Also ich denke, das beginnt mit Maximilian und seinen Elefanten und auch weiteren exotischen Tieren. Wurden am Kaiserhof immer exotische Tiere gehalten. Ich würde da jetzt so nicht sagen, wer hatte die exotischen Tiere. Ich denke, das ist eine Tradition, die im 16. Jahrhundert einsetzt und endet erst mit dem Ende der Monarchie.
Aber können Sie vielleicht sagen, welcher Kaiser die innigste Beziehung zu seinen Tieren hatte?
Auch das lässt sich jetzt so leicht nicht feststellen. Aber was wir wissen, ist, dass Kaiser Franz I., der ja auch die wahrscheinlich umfangreichste Expedition, die vom Kaiserhaus initiiert und finanziert wurde, im 18. und 19. Jahrhundert, nämlich Brasilien-Expedition, ausgerichtet hatte, dass der eine besonders enge Beziehung zu seinen Tieren hatte, also insbesondere zu seinen Äffchen. Franz I. hatte eine private Menagerie und dort lebten neben Papageien und anderen exotischen Vögeln auch kleine Kapuzineraffen und Meerkatzen, die sich in der wärmeren Jahreszeit auch im Freien aufhalten konnten, allerdings leider nur angekettet. Und man weiß aus zeitgenössischen Berichten und anderen Indizien, dass die Äffchen die Lieblingstiere des Kaisers waren. Er besuchte sie regelmäßig, er beobachtete sie, er fütterte sie. Wir haben ja in der Ausstellung auch einige sehr, sehr schöne Aquarelle ausgestellt, die Tiermaler am Hofe von den Tieren gemacht haben. So auch einige Porträts von den Äffchen des Kaisers. Und hier gibt es unter anderem das Porträt einer Meerkatze, deren Kosename unterhalb des Bildes zu lesen ist, nämlich La Chanettel, also das Chanettel.
Wenn Kaiser Franz so viel Zeit mit seinen Äffchen verbracht hat, hat man darüber damals denn gesprochen? Oder ist vielleicht die eine oder andere Geschichte mit den Tieren überliefert?
Diese Äffchen, da gibt es eine kuriose Anekdote. Es gab eben noch einen anderen Lieblingsaffen des Kaisers, so erzählt man sich, ein Kapuzineräffchen. Und ihm soll es eines Tages gelungen sein, sich von seinen Ketten zu befreien und über eine Dachrinne in das Ankleidezimmer der Kaisergattin Caroline Auguste zu gelangen. Dort verteilt er nicht nur den Inhalt eines auf einem Sekretär stehenden Tintenfasses über den Stoff der Sitzmöbel und einen kostbaren Teppich, sondern er hat sich selbst im Spiegel gesehen und er war von seinem Spiegelbild irgendwie irritiert und hat dann mit einer Streusandbüchse sein Spiegelbild zertrümmert und somit auch den Spiegel. Ja, also er hat ein bisschen eine Unordnung angerichtet, aber soweit man weiß, ist ihm nichts passiert. Ja, man hat ihm das verziehen.
Leider ging man mit den Tieren teilweise aber auch sehr brutal um. Ich habe in diesem Zusammenhang von einem Hetztheater gelesen. Was war denn das?
Ja, das Hetztheater war die weniger schöne Seite der Tierhaltung in Wien. Es gab in Wien mehrere Hetztheater. Zur Belustigung der Bevölkerung wurden dort Tiere wie Löwen, Tiger, Bären, Stiere, Wildschweine, Wölfe und Hunde in grausamen Schaukämpfen aufeinander gehetzt. Die Vorstellungen, also es war unglaublich beliebt, die Vorstellungen waren stets ausverkauft, standen aber auch unter herber Kritik. Weil es natürlich aus heutiger Sicht noch viel deutlicher, nicht, also im Grunde Tierquälerei war. Das bekannteste Wiener Hetztheater, das 1755 errichtete KK-privilegierte Hetzamphitheater unter den Weißgerbern, war ein dreistöckiger runder Holzbau, der für 3000 Besucherinnen und Besucher Platz bot. Ein Riesenspektakel. In der Mitte dieser Art Arena gab es zwei große Steigbäume, auf die sich die menschlichen Hetzer, also die Hetzknechte, die die Tiere anstachelten, retten konnten, wenn ihnen die Gefahr zu groß erschien. Ein interessantes Detail am Rande: Nach dem überraschenden Tod des Pächters wurde 1768 die Konzession für das Theater nicht an dessen Witwe vergeben, vielmehr kaufte die kaiserliche Theatraldirektion das Hetztheater wohl wegen der hohen Einnahmen. Und um dem schlechten Gewissen ein bisschen, wie soll ich sagen, um dem Ganzen eine gewisse moralische Legitimation zu geben, um das schlechte Gewissen ein bisschen zu beruhigen, kam das Geld der Armenkasse zugute. Man muss auch sagen, dass die Tiere dort natürlich sehr oft auch zu Tode kamen. Bei den exotischen Tieren weiß man, dass man so, das klingt jetzt natürlich furchtbar, was ich sage, aber sie waren einfach wertvoller und brachten bessere Einnahmen, und so hat man auf die auch mehr geachtet und sie länger am Leben gehalten. 1796 fiel nun Glück im Unglück das Theater und fast der gesamte Tierbestand einem Brand zum Opfer. Kaiser Franz nahm diesen Brand dann doch zum Anlass, die Tierhetzen zu verbieten.
Zum Schluss würde mich noch interessieren, was Sie glauben, woher heute noch die Faszination der Haltung exotischer Tiere kommt.
Diese Frage können wir uns im Grunde genommen beide stellen. Ich denke mal, das ist was zutiefst Menschliches, nicht? Warum hält man sich überhaupt ein Haustier, nicht? Also, das kein Nutztier ist. Ich weiß nicht, ob Sie Haustiere haben, aber die Beziehung zu einem Tier spielt dabei eine große Rolle. Ich habe Katzen zu Hause. Für mich bedeutet das, dass ein Haustier ist, macht mein Leben einfach schöner. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Nur habe ich auch das Gefühl, dass ich diese Tiere adäquat, also in einer Umgebung halten kann, die ihnen entspricht. Und da fängt für mich ein bisschen die Problematik an, wenn ich das nicht kann. Nicht? Also bei einem exotischen Tier, bei einem Tiger, bei einem Löwen, werde ich dem nicht die entsprechenden Bedingungen schaffen können. Wenn ich zum Beispiel mit dem Dr. Hering Hagenbeck spreche, der Direktor jetzt des Tiergartens Schönbrunns ist, der sagt, für ihn bedeutet der Tiergarten auch die Art Erhaltung. Also das ist natürlich wiederum ein anderes Konzept, nicht? Er sagt, der Tiergarten ermöglicht es bestimmten Arten eher zu überleben als in der freien Wildbahn, wo sie diese Möglichkeit nicht mehr in der Form haben.
Das sagt Monika Kiegler-Greensteidl, die uns einen Einblick in die Tierhaltung am Hof der Habsburger gewährte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.
Was Sie gerade gehört habt, war übrigens das Nilpferd im Wiener Zoo. Monika Kiegler-Greensteidl hat uns gerade etwas über die Menagerien der Habsburger erzählt. Wir bewegen uns jetzt noch ein Stück weiter weg vom Mittelalter Richtung Neuzeit und blicken auf die Geschichte des ältesten Zoos der Welt, nämlich des Tiergartens Schönbrunn. Dort gibt es sogar einen Historiker, der sich ausschließlich mit der Geschichte des Zoos befasst, Dr. Gerhard Heindl. Hallo, Herr Heindl.
Einen schönen guten Morgen aus Wien.
Soliman der Erste, das war nicht etwa ein weiterer Herrscher, sondern Soliman war der Name des ersten Elefanten in Wien, über den wir gerade schon ein wenig erfahren haben. Und er hatte eine ziemlich abenteuerliche Reise hinter sich, als er in Wien ankam. Wie kam man denn dorthin, nachdem er den langen Seeweg aus Indien nach Lissabon hinter sich gebracht hatte?
In dem Fall war er ja schon in Europa, das war ein bisschen ein Vorteil, sonst wären noch ein paar Wochen Seereise dazugekommen aus Asien. Er wurde aber trotzdem von Spanien nach Genua verschifft. ist dann mehr oder weniger zu Fuß über die Alpen gelaufen mit ein paar Zwischenstationen und dann Inn und Donau hinunter verschifft worden. Es gab dann für kleinere Tiere noch die Zwischenstufe, dass man einen Transportwagen angefertigt hat und die eben gefahren hat. Oder für Tiere, die irgendwie Gehbehinderungen gehabt haben, für einen Elefanten war das ein bisschen schwierig wegen des Gewichts, der musste laufen. Was mich selbst ein bisschen überrascht hat, ist, dass man den im Winter über den Brenner geführt hat. Also es war so ein bisschen eine Hannibal-ähnliche Alpenübergehung für den armen Elefanten. Er hat es aber unbeschadet überstanden und ist eben 1552 in Wien eingetroffen und wurde dort im Rahmen eines Triumphzuges von Maximilian II. Präsentiert.
Soliman nahm dann ja leider ein ziemlich unrühmliches Ende. Wie kam es denn dazu?
Ich muss noch was zum Namen Soliman sagen. Ja. Soliman wurde ihm eigentlich in der späteren Literatur erst als Namen verliehen. Es gibt so einen Brief, der im Original gar nicht mehr aufzufinden ist, wo dem Maximilian nahegelegt worden ist, dass er dem Elefanten den Namen Soliman geben solle, um seinen damaligen Widersacher, den türkischen Sultan Soliman, dass er ihn ein bisschen demütigt dadurch. In den Quellen selbst taucht der Name Soliman für den Elefanten aber nie auf. Trotzdem, um zurückzukommen zum Tod von dem Elefanten, wir können ihn ja weiterhin Soliman mit Anführungszeichen nennen, sind einige Dinge erhalten worden, unter anderem Knochen, aus denen man einen Stuhl angefertigt hat, und auf diesem Stuhl ist eine Inschrift und da steht also sinngemäß, er starb in Curia Rectoris oder wegen in Curia Rectoris. Da gibt es dann die Variante, dass er eben in der Obhut seines Pflegers gestorben wäre oder durch eine Unachtsamkeit seines Pflegers, je nachdem, wie man das lesen möchte. Kann natürlich sein, dass er ihm irgendwas Schlechtes zum Essen gegeben hat oder dass er sich erkältet hat. Man kann einen Elefanten eben über den Brenner spazieren lassen. Bei uns sind sie auch im Winter draußen und gehen im Schnee spazieren, wenn sie das gerne wollen. Aber trotzdem kann es sein, wenn also ungünstige Wind- oder Luftverhältnisse sind oder er sich nass gemacht hat und dann rausgeht in kalten Wind, dass er trotzdem dadurch dann irgendwie krank wird und zu Tode kommt. All das sind aber Spekulationen, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er nach etwa 1,5 Jahren gestorben ist. Hier also relativ jung, er wird 1552 als 12-jähriges Tier beschrieben, also eigentlich noch ein Halbwüchsiger und ist damit nicht knapp 15 Jahre alt geworden. Es ist für einen Elefanten immer noch die Pubertät.
Was ist von Soliman sonst noch erhalten?
Ja, man hat so ein Präparat angefertigt mit Gipsstoßzähnen und das soll dann Zweiten Weltkrieg ausgelagert worden sein in einen Keller, und nachdem es dort feucht war, ist es so beschädigt worden, dass man das nicht mehr verwenden konnte, und man hatte es entsorgt, angeblich 1950.
Wir haben in dieser Folge bereits gelernt, Menagerien gab es in Wien bereits Mitte des 15. Jahrhunderts. Das waren Gehege, die direkt an den habsburgischen Hof angegliedert waren. Diese waren auch tatsächlich nur dem Adel vorbehalten. Warum entschloss man sich im 18. Jahrhundert denn, die Menagerien auch für Besucher zu öffnen?
Es war eine allgemeine Tendenz im 18. Jahrhundert, was ja bekannt ist, was als Aufstieg des Bürgertums bekannt ist. Die Menagerie ist eigentlich eh relativ spät geöffnet worden, 1778, zusammen mit Teilen von Park und Schloss. Und auch da damals nur an Sonntagen und für anständig gekleidete Besucher. Es hat dann wiederum 2-3 Jahrzehnte gebraucht. Ja, und es war auch eine Tendenz, die man nicht nur in Österreich findet, sondern eigentlich europaweit, die eben mit der zunehmenden Emanzipation des Bürgertums verbunden war.
Wie veränderte sich durch die Umwandlung der Menagerien in einen Zoo denn die Tierhaltung?
Der Begriff Menagerie, zum Beispiel für den Tiergarten Schönbrunn, ist noch bis in die 1950er Jahre verwendet worden. Obwohl er damals wirklich schon ein zeitgemäßer Zoo war. Im Wesentlichen hat über einen längeren Zeitraum wirklich ein Wandel stattgefunden. Wirklich der große Schritt eigentlich in Richtung eines modernen Zoos, der hat Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden. Man muss sich die Anlage sehr geschlossen vorstellen, die ursprüngliche, ein Kreis von 12 Tierhäusern plus das Verwaltungsgebäude und 2 Nebengebäude. Dieser Kreis von Mauern umgeben, die Anlage außen von Mauern umgeben und die einzelnen Gehegeabteilungen auch durch Mauern voneinander getrennt. Und diese ganzen Mauergeschichten bis auf die Außenmauer hat man ab den 1880er Jahren weggenommen. Man hat die durch Gitter ersetzt oder teilweise ganz abgetragen. Dadurch haben die Tiere mehr Luft und Licht bekommen, mehr Bewegungsraum. Die Besucher haben sie besser sehen können. Man hat kleine Erweiterungsflächen im Süden und im Osten für den Tiergarten erschlossen und ihn ein bisschen größer gemacht. Dadurch hat sich dann der Tierstand erhöht. Zusammen auch mit besserer veterinärmedizinischer Betreuung haben die Tiere länger gelebt. Ist im Grunde genommen ein sehr komplexer Prozess.
Manche Tiere benötigen sehr spezielle klimatische Bedingungen, die man ihnen in Mitteleuropa ja nicht bieten kann. Ich denke zum Beispiel an Eisbären oder Kaiserpinguine, die die Kälte der Polarregionen brauchen. Wie hat man dies gewährleistet, bevor es elektrischen Strom gab?
Man könnte, wenn man salopp sagen möchte, sagen, wenn sie diese mehrwöchigen Seereisen und Wanderungen gut überstanden haben, dann war das Klima vielleicht in ihrer neuen Heimat noch das geringste Problem für sie. Heute bekommen Pinguine und Eisbären klimatisierte Anlagen und fühlen sich natürlich deutlich wohler drin als in den damaligen Behältnissen, wo man eben nicht kühlen konnte. War vielleicht allerdings auch das Klima nicht ganz so unerträglich, wie wir es jetzt empfinden oder wie wir es heute haben. Gerade in Europa haben wir ja massive Probleme im Sommer mit der Hitze. Es war damals sicher auch heiß und es wird von heißen Sommern berichtet, aber ich glaube, da bewegen wir uns im Temperaturbereich maximal um die 30 Grad, so wie ich es aus meiner eigenen Jugend noch kenne. Also da waren die Ausreißer 30, 32 Grad.
Gerhard Heindl, Historiker am Wiener Zoo. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Von den echten Tieren kommen wir nun zu den gemalten. Und zwar zu denen auf Wappen. Mein nächster Interviewpartner ist wie ich Volontär am Historischen Museum der Pfalz. Er hat seine Doktorarbeit über deutsche und französische Wappen des Mittelalters verfasst. Hallo Aaron Jochim.
Hallo Till Großfurt.
Exotische Tiere wie Löwen, Adler oder Elefanten sind in Nordeuropa für das Mittelalter vor allem über die Heraldik, also die Wappenkunde, bekannt. Wie kam es dazu?
Schon davor begegnen solche exotischen Tierwesen und man kann da vielleicht zwei Beispiele herausgreifen, die möglicherweise auch als Quellen dann später für die frühe Heraldik gedient haben. Zum einen sind das Tierhandbücher, sogenannte Bestiarien. Das sind keine zoologischen Handbücher im modernen Sinne gewesen, sondern vielmehr Werke, die Tiere mit ihren Eigenschaften vorgestellt haben, verzeichnet haben, bei denen aber diese Tiere letztendlich auf etwas Größeres verweisen. Also sie werden da in einen religiös heilsgeschichtlichen Diskurs eingeordnet und stehen letztendlich für den göttlichen Heilsplan, um das einem Beispiel konkret zu machen. Für den Löwen wird zum Beispiel gesagt, dass er die Eigenschaft besessen hätte, dass er seine Löwenjungen tot zur Welt bringt und diese Löwenjungen dann erstmal 3 Tage tot oder scheintot von der Löwenmutter behütet werden. Und erst am 3. Tag kommt dann der Löwenvater dazu und haucht den Jungen ins Gesicht und dadurch werden sie dann lebendig. Zu diesen Werken, diesen Bestiarien, muss man dazu sagen, dass ein Grundlagenwerk der Physiologos gewesen ist. Das ist ein Werk aus der Spätantike gewesen, das vermutlich in Alexandria im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Also in Nordafrika, einem Raum, der sich nicht mit der mitteleuropäischen oder westeuropäischen Fauna deckt. Und zum anderen hier über diesen Weg dann auch spätantikes Wissen eingegangen ist. Eine andere Quelle, die man auch noch anführen kann, ist die romanische Ikonografie.
Eine Kunstform, bei der man versucht hat, sich an der römischen Antike zu orientieren.
Genau. Auch dort hat man vielfach exotische Tierwesen, aber auch Fabelwesen, sodass man sehr stark davon ausgehen kann, weil es auch in diese Zeit fällt, dass die Heraldik sich sozusagen an diesem romanischen Tierkosmos bedient hat. Und man hat diese romanische Ikonografie und diese Tiere vor allem im skulpturalen Bereich, also an Säulen, an Kapitellen, teilweise auch an Standbildern, aber das ist etwas weniger häufig. Solche romanischen Skulpturen mit Tieren hat man im Übrigen auch hier im Umfeld des Speyerer Doms. Einzelne Beispiele kann man auch hier im Historischen Museum der Pfalz sehen.
Stimmt. In unserem neuen Dom- und Diözesanmuseum kann man zwei romanische Löwenskulpturen sehen. Der Löwe ist ein gutes Stichwort. Ein Tier, das einem wahrscheinlich sofort einfällt, wenn man an Wappen denkt, ist der Löwe. Er ist auch das Wappentier der Habsburger. Wie ist der Löwe dort dargestellt?
Der Löwe im Habsburger Wappen ist ein roter Löwe in einem goldenen Feld. Besonders bei der heraldischen Darstellung und eben auch so im Fall des Habsburger Wappens ist, dass es sich bei den Tieren um eine stilisierte Darstellung handelt. Im Fall des Löwens also eine Darstellung im Profil und auch keine Darstellung, die naturalistisch wäre, die also dem natürlichen Löwen entsprechen würde, sondern der Löwe ist aufgerichtet dargestellt und nicht in einem vierbeinigen Gang, so wie man das eigentlich üblicherweise vom Löwen her kennt.
Wann führen die Habsburger dieses Wappen ein?
Die ersten Belege für dieses Wappen hat man tatsächlich vom Ende des 12. Jahrhunderts, also etwa aus den 1180er und 1190er Jahren. Da hat man erste Belege für die Grafen Albrecht III. Und Rudolf II. Diese Belege finden sich in Siegeln und Siegel sind normalerweise nicht farblich gefasst, das heißt, sie sind monochrom. Und deshalb wissen wir oder kennen wir aus diesen Belegen zunächst einmal nur die Grunddarstellung des Wappens, das heißt eben, dass es sich um ein Löwenwappen handelt, aber noch nicht die Farbgebung dieses Wappens, die sich dann erst über spätere Quellen, vor allem aus dem 14. Jahrhundert, aber erste Quellen gibt es schon für das späte 13. Jahrhundert, in Texten, in bildlichen Darstellungen erschließt.
Okay, das heißt also, dass die ersten Habsburger Wappen auf Siegeln zu finden waren. Und Siegel bestanden ja aus Wachs, in das ein Stempel gedrückt wurde, waren also logischerweise einfarbig. Wenn man jetzt auf die ersten farbigen Überlieferungen schaut, gab es denn eigentlich Regeln, nach denen die Farbgebung mittelalterlicher Wappen zu erfolgen hatte?
In der Tat gibt es solche Regeln, gerade auch solche Farbregeln. Und diese Regelhaftigkeit macht die Heraldik auch besonders aus. Eine dieser Regeln kann man ganz gut an dem Wappen der Habsburger erkennen, nämlich die, dass Metalle nicht mit Metall und Farben nicht mit Farben kombiniert werden dürfen. So zeigt dieses Wappen der Habsburger eben auch ein goldenes Feld und darin befindet sich der rote Löwe. Das heißt, dieses Wappen entspricht der heraldischen Regelhaftigkeit, den heraldischen Regeln. Ein Metall wird mit einer Farbe kombiniert, aber eben nicht Metall mit Metall oder Farbe mit Farbe.
Das heißt, die Farbe Silber hätte nicht auf einem goldenen Feld dargestellt werden dürfen oder umgekehrt?
Ganz genau. Oder der rote Löwe hätte nicht in einem blauen oder einem grünen Feld dargestellt werden dürfen.
Kommen wir nochmal zurück zum Wappentier. Was weiß man denn über die Symbolik des Löwen?
Der Löwe ist im Mittelalter mit Abstand das beliebteste Wappentier überhaupt. Also man könnte fast sagen, er ist der Spitzenreiter unter den mittelalterlichen heraldischen Tieren. Fast jede große Dynastie oder jedes große alte Adelsgeschlecht hat im Mittelalter ein Löwenwappen geführt. Tatsächlich fällt das Aufkommen der Wappen und der frühen Heraldik in eine Zeit, in der auch eine Form von Kultur entsteht, die man als ritterlich-höfische bezeichnet hat. Und diese ritterlich-höfische Kultur führt dazu, dass eine gemeinsame, nämlich eine ritterliche Identität entstanden ist. Für diese ritterlich-höfische Kultur ist der christliche Ritter ein besonderes Ideal. Ein Attribut, das sich für diesen christlichen Ritter, dieses Ideal des christlichen Ritters herauskristallisiert, ist eben tatsächlich der Löwe. Der Löwe löst in dieser Zeit dann auch den Bären als König der Tiere ab. Bezüglich der Symbolik des Löwen kann man nun auch konkret etwas sagen, gerade über Beispiele aus bildlichen Darstellungen, auch aus der höfischen Literatur. Da kann man sich dem so ein bisschen nähern, was man eben dann auch konkret mit dem Löwen assoziiert hat. Und ein schönes Beispiel findet man da im Iwein, einem Versroman Hartmanns von Aue, in dem sich der gleichnamige Protagonist Iwein in einer schwierigen Situation befindet, denn er fällt in Unehre. Also er erlangt etwas unglücklich eine schlechte Reputation und muss sich in dieser Situation eine Tarnidentität zulegen. Und er wird daraufhin zum Ritter mit dem Löwen. Und als Ritter mit dem Löwen legt er sich als äußeres Erkennungszeichen, man kann es erraten, eben einen Löwen zu. Der fungiert also sozusagen als sein äußeres Zeichen. Und man hat es in der Literaturwissenschaft mal so beschrieben, dass dieser Löwe einerseits seine Identität verbirgt, aber auf der anderen Seite letztendlich auch seine wahre Identität überhaupt erst zum Vorschein bringt. Denn die Kühnheit, Mut und Tapferkeit offenbart er dann in seinen Taten und da kommt dann sozusagen der Löwe zum Vorschein. Das ist so das innere Wesen, das Iwein. Und das sind solche Assoziationen, die wir auch heute noch haben. Also wenn man von Löwenmut spricht oder davon, dass jemand stark wie ein Löwe ist oder löwenhaft gekämpft hätte, sind das letztendlich solche Assoziationen mit diesem Tier, die, wenn man so möchte, tatsächlich noch auf diese Zeit des Mittelalters zurückgehen.
Wenn wir mal etwas weg von diesem Spitzenreiter unter den Wappentieren gehen, ist Ihnen im Zuge Ihrer Forschung auch mal ein besonders kurioses Beispiel für ein Wappentier untergekommen?
Ein Beispiel, das mir da einfällt, das zumindest sehr originell ist, vielleicht auch ein bisschen kurios, ist das Wappen der Familie Mellem. Die Familie Mellem war eine Patrizierfamilie aus Nürnberg. Eine solche Patrizierfamilie, man kann sich das so vorstellen, war wirklich eine sehr bedeutende, mächtige Familie in dieser ohnehin sehr wichtigen Stadt des späten Mittelalters, wichtigen Reichsstadt. Das Wappen dieser Familie zeigt einen roten Krebs in einem silbernen Feld, was vielleicht ein bisschen erstaunen mag, denn ein Krebs ist jetzt nicht unbedingt ein Tier, das besonders mächtig erscheinen könnte oder besonders machtvoll und somit eigentlich im Kontrast steht zur Position dieser Familie. Wie kann man das also erklären? In den mittelalterlichen Bestiarien, das sind diese Tierhandbücher, die ich schon anfangs mal erwähnt habe, findet man als besondere Eigenschaft für den Krebs seinen besonderen Gang. Das ist dieser sprichwörtliche Krebsgang, wie man ihn vielleicht auch heute noch kennt, also dass der Krebs sich zur Seite oder nach hinten bewegen kann, ohne dass er sich mit dem Körper oder mit seinem Kopf in diese Laufrichtung bewegen muss. Der Name der Familie Mellem ist ein sogenanntes Palindrom. Das ist ein Wort, das sich von hinten genau gleich liest wie von vorne, Mellem. Man spricht in der Heraldik in solchen Fällen einer solchen engen Beziehung, in der das Wappen oder das Wappentier den Namen des Wappenführers oder der Familie, die das Wappen führt, versinnbildlicht von einem redenden Wappen. Und in diesem Fall haben wir hier ein besonders originelles Beispiel für ein solches redendes Wappen, bei dem interessanterweise eben auch gelehrtes Wissen, in diesem Fall eben dieser Bestiarien, benutzt wird, um ein solches Wappen zu kreieren. Und dadurch kann man eben auch erklären, warum ja so ein kleines, vermeintlich unbedeutendes Tierchen wie der Krebs letztendlich in das Wappen einer solchen mächtigen Familie aus Nürnberg gelangt ist.
Diesen interessanten Einblick in die Welt der Wappentiere ermöglichte uns Aaron Jochim. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Zu Beginn dieser Folge hatte ich es bereits angekündigt. Wir kommen nun zur exotischen Tierhaltung in der Gegenwart. Und ich werde jetzt mit jemandem sprechen, der in seinem Garten Krokodile hält. Und zwar nicht zwei, nicht drei, sondern 14. Aus dem brandenburgischen Goldzoo ist uns jetzt Karl-Heinz Vogt zugeschaltet. Hallo, Herr Vogt.
Hallo.
Sie haben sich 1987 für die Anschaffung recht ungewöhnlicher Haustiere entschieden, nämlich für Krokodile. Warum gerade Krokodile?
Es gab zwei Gründe dafür. Der eine Grund war, es sollten Tiere sein, die ein bisschen was Besonderes sind. Zum anderen sollten es Tiere sein, die pflegeleicht sind, nicht jeden Tag gefüttert werden müssen, robust sind und nicht so schnell krank werden. Und da gab es zwei Optionen. Einmal waren es die Schlangen und einmal die Krokodile. Die Krokodile sind es letztendlich geworden.
Warum keine Schlangen?
Das will meine Frau nicht. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht unbedingt der große Fan davon.
Kurz darauf zog das erste Tier namens Karlchen bei Ihnen ein, den ich selbst vor rund 20 Jahren einmal bei einem Besuch Ihrer Station persönlich kennenlernen konnte. Wie geht es Karlchen heute?
Ja, der ist nach wie vor so verwöhnt und jedes Jahr im Sommer draußen, der sich jetzt auch wieder die Sonne auf die Schuppe scheinen lässt, den geht's ganz gut. Krokodile können so alt werden wie Menschen, 80 bis 100 Jahre alt.
2007 wurde Ihre Station durch den Wirbelsturm Kyrill fast vollständig zerstört. Mittlerweile leben 14 Krokodile bei Ihnen. Wie gelang denn der Wiederaufbau?
Kyrill hat uns ja alles kaputt gemacht. Die Reste haben wir abgebaut und dann 2013 angefangen, Fundamente zu machen für den Neubau. Die 110 Quadratmeter große neue Anlage. Ja, und dann haben wir 2018 einen Fördermittelbescheid von der EU bekommen. 45% Förderung für den Neubau. Habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Ja, das haben wir voriges Jahr abgeschlossen. Immer was zu tun.
Viele Tiere landen bei Ihnen, nachdem sie von den Behörden aus oft unwürdigen Bedingungen befreit wurden. Können Sie sich da an ein besonders schlimmes Beispiel erinnern?
Eine Haltung, da bin ich nach Pirna gefahren, habe dort eine Dame geholt, 1,45 Meter lang das Tier und die war in einem Becken von 1,50 Meter mal 90 cm untergebracht im Wohnzimmer. Die haben wir natürlich gleich mitgenommen.
In Pirna?
Ja, durch einen Kollegen bin ich da hingekommen, der hatte dort zu tun und wollte dort eine Schlange, Spinne und so was alles haben. Und nebenbei haben wir dann gleich die Krokodildame mitgenommen.
Das Tier war vermutlich übergewichtig, wenn es keine Bewegungsfreiheit hatte, oder?
Ja, hängt natürlich auch von der Fütterung ab. Ne? Wenn man sie natürlich da mästet wie so eine Pekingente, dann gehen die natürlich richtig auseinander.
Es gibt von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedliche Verordnungen, was die Haltung exotischer Tiere angeht. Sie leben in Brandenburg. Wie ist das dort geregelt?
Also Berlin und Hessen hat ja ihr Fahrtierverbot. Einige andere Bundesländer ein paar Einschränkungen, aber in Brandenburg, in Anführungsstrichen, können wir hier machen, was wir wollen. Die Tiere werden angemeldet, wenn sie hierher kommen oder nachzuchten oder wie auch immer. Und beim Landesumweltamt werden abgemeldet, wenn sie weggehen. Also die Behörden wissen, wer was für Tiere hat und in welcher Menge.
Ist ein Gefahrtier ein gefährdetes Tier oder ein Tier, das dem Menschen gefährlich werden kann?
Gefahrtiere sind Tiere, die dem Menschen gegenüber gefährlich werden können. Das sind Warane, das sind Krokodile, das sind Riesenschlangen, Giftschlangen, Vogelspinnen, auch die Geier- und Schnappschildkröte gehört dazu.
Ich habe gelesen, dass Sie auch Kaninchen züchten, aber hoffentlich nicht als Futter für die Krokodile, oder?
In erster Linie sind die Kaninchen meine Rasenmäher und das ist natürlich immer ein kleines Highlight für die Besucher, wenn sie von den Kaninchen empfangen werden. Wir haben einen Stamm, den wir also das ganze Jahr über haben. Die anderen werden geschlachtet, verkauft, verfüttert, wie es gerade gebraucht wird. Also sie dienen auch als Futter.
Oh, aber was ist denn die Hauptmahlzeit von Krokodilen?
Also Krokodile sind ausschließlich Fleischfresser. Säugetiere, Vögel, Fische, meine Krokodile kriegen Kaninchen, kriegen Tauben, kriegen Fisch, Hühner, das war es eigentlich schon.
Woher kommt Ihrer Meinung nach denn die Faszination an Tieren aus fremden Ländern?
Ich denke mal, das ist wie im Urlaub, das Unbekannte, was dort lockt. Krokodile sind ja schon ein paar hundert Millionen Jahre alt und haben sich ja auch kaum verändert und sehen natürlich immer noch urtümlich aus. Ja, und für den einen oder anderen ist das natürlich eine Faszination. Hat ja jeder eine Affinität zu irgendetwas. Der eine mag gerne Hunde, der andere Katzen. Bei mir sind es die Exoten, hauptsächlich die Krokodile.
Das war aus seiner Krokodilstation in Brandenburg Karl-Heinz Vogt. Vielen Dank für das interessante Interview und alles Gute für Ihre ungewöhnlichen Haustiere.
Ja, ebenfalls.
Wir haben heute viel über die Geschichte der Tierhaltung gelernt. Zunächst in den kaiserlichen Menagerien, später im ältesten bis heute erhaltenen Zoo der Welt. Von Monika Kiegler-Greensteidl und Gerhard Heindl haben wir witzige Anekdoten gehört, aber auch grausame Erzählungen über tragisch zu Tode gekommene oder zu Tode gehetzte Tiere. Bei mir ist vor allem hängen geblieben, dass die Haltung der Tiere auch ein Learning by Doing war, das nicht zuletzt aufgrund der Flexibilität und der guten Anpassungsfähigkeit der Tiere funktionieren konnte. Aaron Jochim hat uns vom Spitzenreiter unter den Wappentieren berichtet und davon, wie eine ungewöhnliche Wappengebung Ausdruck eines neuen bürgerlichen Selbstbewusstseins war, denn das Führen von Wappen war lange Zeit nur dem Adel vorbehalten. Und Karl-Heinz Vogt berichtete von seinen ganz persönlichen Erfahrungen als Halter von 14 Krokodilen im eigenen Garten. Als roter Faden zieht sich durch diese Folge, dass das Interesse am Fremden, aber auch der Wunsch nach Repräsentation, die Faszination für exotische Tiere und deren Erwerb ausmacht, vom Mittelalter bis heute. Vielleicht kennt ihr als zeitgenössisches Beispiel ja auch die Netflix-Serie Tiger King, die genau auf dieser Faszination basiert. Dies war Folge 3 unseres Podcasts zum Thema Löwen, Affen, Elefanten, exotische Tiere an Königshöfen. Ein großes Dankeschön gilt meiner Kollegin Susanne Schilz, die mich redaktionell unterstützt und die tollen Atmos im Wiener Zoo aufgenommen hat, die ihr die ganze Folge über immer wieder hören konntet. Die nächste Folge unseres Podcasts zum Thema mittelalterliche Ernährung gibt es Anfang Januar. Aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer verabschiedet sich für dieses Mal von euch Till Kroonsvogt.